Deutschlandradio Kultur. Breitband. Magazin für Medien und digitale Kultur.
Mit Katja Wiegalke.
Und mit Martin Böttcher. Hallo. Don't read the comments. Bloß nicht die Kommentare lesen. Ein gut gemeinter Rat für alle, die sich im Netz nicht aufregen wollen. Aber wie geht man am besten um mit pöbelnden Trollen? Wie kann man für eine gepflegte Kommentarkultur im Netz sorgen? Schließlich versprach man sich ja mal von dieser Art von Dialog nicht weniger als die Stärkung der Demokratie. Also wie? Eines der Themen heute hier bei Breitband.
Ein anderes, die Arbeit der Geheimdienste und zwar nicht die von ausländischen Schnüfflern, sondern die hier in Deutschland, einem Land, das sich ja gerne als Datenschutznation verkauft. Aber die Kontrolle von Bundesnachrichtendienst und Co. ist auch bei uns alles andere als ausreichend. Was man dagegen tun kann, dazu später mehr.
Außerdem hören wir von einem unfreiwilligen Selbstversuch, an dessen Anfang ein ins Klo gefallenes Handy steht. Ein Trip zurück in analoge Zeiten.
Und die Musik gleicht auch einem Trip, die nämlich stammt heute ausschließlich aus Australien. In letzter Zeit kommen von dort jede Menge interessante Stücke, die unter CC-Lizenz erscheinen, so wie das folgende If You're Dead von Stinky Picnic, einem Vater-Tochter-Duo. Die beiden verbreiten jetzt schon das vierte Album über die Musikerplattform Bandcamp. Naja, eigentlich macht das der Vater, die Tochter ist nämlich erst 6.
In der Theorie ist die Zivilisation eine schöne Sache, aber wer schon einmal verfolgt hat, wie sich eine Kommentarspalte unter einem beliebigen Artikel innerhalb kürzester Zeit von einem interessierten Meinungsaustausch zu einem hasserfüllten Streit entwickelt, der weiß, so zivilisiert sind wir dann doch nicht.
Forenbetreiber und Blogger wissen, dass zu viele Trollkommentare, zu viele Beleidigungen, zu viele Pöbeleien dazu führen, dass Kommentarspalten von anderen Nutzern gemieden werden und Moderatoren in Verlegenheit kommen, diese zu schließen.
Dabei sollte die Möglichkeit, im Netz zu allem und jedem seinen Kommentar abzugeben, eigentlich den demokratischen Diskurs erweitern. Theresa Sickert wagt für uns eine Bestandsaufnahme der Kommentarkultur im Netz.
Ja, es sind halt so Sachen wie Fick dich und dein Mac wäre halt irgendwie so ein Beispiel, wo ich so denke, warum?
Das Warum solche Kommentare in seinem Blog Kraftfutter-Mischwerk anlaufen, brachte Ronny Krag im letzten Herbst dazu zu sagen, wir machen das mit den Kommentaren hier jetzt mal anders. Wer jetzt noch kommentieren will, muss anders als vorher seine Mailadresse angeben und die Kommentare werden moderiert. Auf seinem Blog schreibt er damals,
es ist nicht Sinn und Zweck dieses Blogs hier irgendwann nur noch austeilen zu müssen, weil irgendwelche Knetbieren, denen offenbar sonst niemand da draußen zuzuhören bereit ist, meinen, sie müssten mich oder auch andere hier auf Teufel komm raus und 24/7 vollpuben. Nein, da habe ich keinen Bock drauf.
So wie Ronny Krag ging es schon vielen Bloggern und Community-Managern. Aus ihrer Sicht verkommen die Kommentarspalten zu Klowänden des Internets. Scheinbar gedankenlos schmieren Trolle ihre Hasskommentare hin und behindern damit den demokratischen Diskurs, den Kommentare fördern sollen, wie Sascha Lobo in seiner Kolumne auf Spiegel Online schreibt.
Digitaler Hass ist ein gesellschaftliches Problem galaktischen Ausmaßes. Was ist digitale Demokratie wert, wenn der Netzhass die Diskussionen zerstört?
Um einen konstruktiven Diskurs zu fördern, kann man es wie Ronny Krag machen. Die Nutzer eine E-Mail-Adresse angeben lassen und die Kommentare moderieren. Heißt, erst nachdem ein Kommentar geprüft und der Nutzer zum Kommentieren autorisiert wurde, ist der Kommentar sichtbar. Für die Nutzer bedeutet das den Verlust der Anonymität. Für den Moderator bedeutet es eine zusätzliche Belastung, sagt Krag.
Also du kriegst halt tagsüber immer wieder Kommentare und ich muss jetzt Also muss alle freischalten, die vorher noch nicht kommentiert haben. Das sind halt schon so 10, 15, 20 Mails am Tag, die du halt vorher prüfen musst und überlegen musst, ob du die irgendwie freischaltest oder nicht. Ist schon mehr Aufwand, klar.
Weniger Aufwand bei der Kommentarpflege versprechen Karma-Systeme. Der Social News Aggregator Reddit nutzt beispielsweise ein solches System. So funktioniert's: Die Nutzer geben sich gegenseitig für ihre Posts und Kommentare positive oder negative Karma-Bewertungen. Wer ein negatives Karma hat, kann beispielsweise keine weiteren Posts mehr kommentieren. Negativ bewertete Kommentare rutschen in den Kommentarspalten weiter nach unten. Für Ronny Krag kommt ein solches kompliziertes System auf seinem Blog nicht in Frage. Er autorisiert und moderiert weiterhin selbst. Der Aufwand lohnt sich für ihn trotzdem.
Ich glaube schon, dass es eine Hemmschwelle ist, zu sagen, ich muss meine Mailadresse abgeben, ich muss irgendwie halbwegs mich unanonym machen, ich muss hier einen Namen abgeben, ist ja egal welcher, das ist, kann ja auch Klaus-Peter sein, aber es ist seitdem wirklich spürbar besser geworden und diese persönlichen Angriffe auf mich haben sehr, sehr nachgelassen.
Ob die Online-Anonymität aber tatsächlich für ein aggressives Kommentarverhalten ausschlaggebend ist, ist unklar. Eine aktuelle kanadische Studie geht davon aus, dass Online-Trolle auch im wahren Leben gemein und grausam zu anderen sind. Die Trolle ging dann nur ihrer ganz natürlichen Neigung nach. Es könnte aber auch sein, dass die Anonymität latente sadistische Neigungen verstärkt. Dass die Trolle damit andere Nutzer abschrecken, sich im Netz zu äußern, behindert sogar unseren gesellschaftlichen Fortschritt, schreibt Sascha Lobo auf Spiegel Online.
Das größte Problem auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft ist nicht technischer, sondern sozialer Natur. Der digitale Hass.
Und er hat recht. Trolls existieren und daran wird sich nichts ändern. Genauso wie auch in einer Offline-Gesellschaft fortwährend Hass existiert. Wir haben aber die technischen Möglichkeiten, ihn online weniger sichtbar zu machen.
Theresa Sickert über Strategien, mit bösartigen Kommentaren umzugehen. Beleidigungen und Pöbeleien in der digitalen Welt, das Thema ist natürlich nicht neu, sondern schon 1983 setzte sich das Hackers Dictionary mit dem damals noch Flaming genannten Begriff auseinander.
Die Journalistin und Autorin Katrin Passig hat sich ebenfalls ihre Gedanken gemacht. Wir haben mit ihr gesprochen und sie gefragt, warum ihrer Ansicht nach im Netz so viel gepöbelt wird.
Ich glaube noch nicht mal, dass Pöbeln so direkt das Problem ist. Also zum einen hatte ich, wenn ich schlimme Kommentarstränge gelesen habe, immer nicht das Gefühl, dass da besonders heftig rumgepöbelt wurde. Die waren einfach nur nicht zielführend und dumm und Zeitverschwendung. Dann glaube ich, aus Autorensicht, man interpretiert sehr schnell was als dumm oder als Pöbelei, was in Wirklichkeit berechtigte Kritik am eigenen Text ist. Einfach weil man, ich gehe jetzt von mir aus, keine Ahnung, ob das andere auch so sehen, ich lese einfach nicht gern Kritik an meinen Texten. Und meine erste Reaktion auf so einen Kommentar ist dann immer gleich, da hat doch jemand gar keine Ahnung. Und so im Laufe des nächsten Tages merke ich dann, dass es völlig berechtigte Kritik war.
Gibt es denn nur eine Art von Pöbeler im Internet oder gibt es verschiedene Typen?
Ich habe gerade einen Artikel gelesen, der jetzt gar nicht so spezifisch von Pöbelei oder von Kommentarproblemen im Internet handelte, sondern allgemeiner von Ergebnissen aus den Sozialwissenschaften dazu, was die Zusammenarbeit, den Meinungsaustausch in Gruppen behindert. Der hatte drei Arten identifiziert. Den Jerk, also das Arschloch, darf ich das sagen im Radio? Gut. Den schlecht gelaunten Depressiven und den Slacker, der einfach durch Gleichgültigkeit die Diskussion ausbremst.
Der immer wieder sagt, das ist ja eh alles uninteressant hier.
Genau.
Spielt keine Rolle. Mhm. Es gibt ja immer wieder diese Forderung nach Klarnamen, dass man sich anmeldet in Kommentaren unter seinem Klarnamen, am besten noch mit Ausweispflicht oder Rück-E-Mail und sowas. Ist das eine Lösung?
Beim Klarnamenzwang muss man eigentlich noch einen Schritt zurückgehen und fragen, brauchen die Leute überhaupt Namen? Das liest man in der deutschsprachigen Diskussion fast gar nicht, aber es gibt eine dann doch so mittelstarke Debatte darüber, ob man nicht in vielen Situationen besser dran wären, wenn alle vollständig anonym wären. Also jetzt noch nicht mal hinter Pseudonymen versteckt, sondern einfach alle tragen denselben Namen. Es gibt diverse recht große Plattformen im Netz, wo genau das der Fall ist. Das hat natürlich die offensichtlichen Nachteile. Es hat aber auch den Vorteil, dass die Diskussion sich viel weniger stark an solchen Dingen aufhängt wie, da hat jetzt jemand was geschrieben, den konnte ich noch nie leiden, da will ich schon aus Prinzip einfach mal dagegen sein. Oder hier hat jetzt jemand was geschrieben, der ist hier ganz alt eingesessen und genießt hohes Ansehen, da kann ich jetzt nicht wirklich widersprechen. Diese ganzen Dinge entfallen dann und das kann tatsächlich zu interessanteren Diskussionsverläufen führen, wie man sie anderswo nicht findet.
Eine andere Vorgehensweise, so ein, ja, Probleme bei Kommentaren zu begegnen, ist ja, sind sogenannte Karma-Systeme. Dabei bewerten User in Kommentaren sich gegenseitig und werten Kommentare auf. Was ist davon zu halten?
Wenn man die Karma-Punkte an der Person anhäuft, anstatt an dem, was sie von sich gegeben hat, dann bringt das Probleme mit sich. Der Mensch funktioniert da oft wie eine ganz einfache Reflexmaschine. Wenn man ihm für irgendein Verhalten Punkte gibt, dann interessiert er sich ganz schnell überhaupt nicht mehr dafür, dass er eigentlich gerade was Konstruktives sagen wollte, sondern denkt sich, oh, Punkte oder Sternchen. Ist nicht unbedingt die durchdachteste Antwort, die man dann gibt, aber man steht dann halt ganz oben und hurra, mehr Sternchen.
Was halten Sie davon, die Kommentare an sich aufzuwerten? Also sie zum Beispiel nicht immer ans Ende eines Artikels zu packen, sondern herauszuheben mittendrin, so wie das zum Beispiel die New York Times macht oder die genau an die Stelle, wo es gerade passt. Also so eine Art Signal an den Leser, dass man seine Meinung doch sehr schätzt.
Inoffiziell passiert das ja schon lang. Also an den Stellen im Netz, die jetzt halt nicht zu klassischen Papierzeitungen oder sowas gehören, ist es ja schon lange so, dass da kleine Textbausteine neu zusammengesetzt werden, dass man in einem Nachrichtenaggregator, dass man da irgendwas reinschiebt, dem Ganzen eine eigene Überschrift gibt, dass man aus Dingen, die hier ein Kommentar waren, da wieder einen neuen Beitrag macht, Storyfy, alles Mögliche, aber dass das tatsächlich auch bei den Zeitungen ankommt und dass da jetzt ganz vorsichtig und zaghaft so im letzten Jahr da der Kommentar aufgewertet wird und neben oder in den Text rückt, das ist tatsächlich neu. Und wir kriegen die ganze Diskussion gleich nochmal, wenn es mit dem Social Reading ernsthaft losgeht. Das ist ja im Moment auch eher Zukunftsmusik als Tatsache. Aber auch da habe ich den Eindruck, dass die ersten Anläufe in Büchern, also in E-Books Kommentare zuzulassen, dass man da auch wieder ganz von vorn anfängt und denkt, ah, wir machen einfach eine Kommentarfunktion und sonst nichts. Und da darf jetzt jeder alles reinschreiben und dann läuft man natürlich wieder in genau dieselben Fallen, mit denen man auf den Nachrichtenseiten und anderswo im Netz seit Jahren zu tun hat.
Wenn das weitergeht, auch mit, dass die Kommentare zunehmen, irgendwann ist man da vielleicht auch überfordert damit, sowas von Menschen moderieren zu lassen. Es gibt ja auch automatische Systeme, mit denen man Kommentarprobleme in den Griff bekommen kann. Wie könnten denn solche Systeme aussehen oder wie sehen die aus?
Im Riesenmaschine-Blog hatten wir damals einen ganz einfachen Kommentarfilter, der einfach alles ausgefiltert hat, wo mehr als dreimal derselbe Vokal am Stück vorkam. Man konnte also T-I schreiben, aber man konnte nicht süß schreiben. Multiple Ausrufe und Fragezeichen wurden rausgefiltert und ich glaube, am Ende wird es darauf rauslaufen, dass man eine Kombination aus allen Verfahren einsetzt. Also zum einen ein paar technische Regelungen vorsieht, wobei es ja auch gar nicht so leicht zu trennen ist. Also soziale Regeln sind ja im Internet ganz oft auch technische Regeln und das sozial Erwünschte wird ganz schnell zum technisch Machbaren und umgekehrt. Dann eben Leute, die tatsächlich dafür bezahlt werden und aber auch Nutzermoderation. Und dazu müsste man aber tatsächlich erstmal intern und dann auch technisch eingestehen, dass diese Nutzer eben nicht nur so eine Art anonyme Lesermasse sind, sondern dass sie was beizutragen haben.
Katrin Passig über das schwierige, manchmal auch leidige Thema Kommentarkultur im Netz. Bist du eigentlich schon mal richtig ausgerastet und hast rumgepöbelt im Netz, Martin?
Nee, eigentlich nicht. Aber ich habe seit 2 Jahren so eine komische Privatfehde bei Facebook mit einem Freund, mit Jürgen. Der hat so eine komische Nähe. Der hört sich immer an wie so ein Werber, so ein Reklame-Heini. Und wann immer er was schreibt, der schreibt hauptsächlich über Musicals, schreibe ich einfach nur drunter Jürgen, Ausrufezeichen. Und dann weiß er schon, was er ist.
Ist aber noch recht nett.
Ja. Und bei dir?
Das nicht. Ist, glaube ich, auch nicht mein Stil, würde ich nicht machen. Aber ich kann das ganz gut nachvollziehen, was Katrin Passig gesagt hat, dass man natürlich schon schnell bereit ist, jegliche Form von Kritik so als Pöbelei erstmal zu interpretieren. Ich meine, zum Teil trifft das schon zu. Also angepöbelt worden bin ich schon. Aber ich glaube, da neigt man auch zu, das irgendwie schnell eben nicht als Kritik sozusagen hinzunehmen, sondern es auch ein bisschen zu übertreiben. Ja?
Na klar, geht mir auch so. Weiter geht's hier mit Netzmusik aus Australien. Genauer gesagt mit Rock aus Brisbane. Da kommen Baskervillen her. Ihr Song When the Light Comes On lädt ein zum sommerabendlichen Cruisen. So jedenfalls sieht es unser Musikredakteur Roland Graffé.
Well, I don't know what I'm waiting for, but I think I'm coming up. Slow, and I don't know what I've been asking for, 'cause I think I already know. When the sun goes down and the light comes on and the feeling
to fall. I'll take a chance and I'll dance, 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 and just let my thoughts transpire.
Asker William, When the Light Comes On. Links zu allen Songs, die hier bei uns laufen, finden sich übrigens auf unserer Webseite unter breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Auch in dieser Woche kommen wir an einem Thema nicht vorbei, Geheimdienstschnüffeleien im Netz. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Guardian unter Hinweis auf die Snowden-Dokumente Neues aus der Welt der britischen Geheimdienste. Die haben offenbar jahrelang Fotos aus Yahoo-Webchats abgegriffen und gespeichert, darunter auch, wie es heißt, Bilder sexueller Natur von Nutzern, die davon natürlich nichts merkten und nichts wussten. Wir reden ja immer über die NSA, über amerikanische und britische Geheimdienste. Aber was ist eigentlich mit Deutschland, das sich gerne als Datenschutznation aufspielt?
In Berlin trafen sich da in dieser Woche etliche Experten, Staatsrechtler, Wissenschaftler, Richter, um über Geheimdienstaktivitäten bei uns zu sprechen. Eine echte Elefantenrunde, die sich mit den rechtlichen Grundlagen der Arbeit von BND und Co. beschäftigte, aber eben auch mit den praktischen Fragen. Einigkeit bestand dort vor allen Dingen in der Einschätzung, dass die Kontrolle der Geheimdienste in Deutschland eben nicht ausreicht. Darüber haben wir dann auch mit Markus Löning gesprochen, früher Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung und heute Mitarbeiter der Stiftung Neue Verantwortung. Unsere erste Frage war dann auch, warum die Kontrolle der deutschen Geheimdienste nicht wirklich greift. Liegt das daran, dass das sogenannte parlamentarische Kontrollgremium nicht ausreichend befugt ist? Kontrolliert es nicht genau genug? Oder sitzen da schlicht die falschen Menschen drin?
Ich würde sagen, das ist eine Mischung von all den Dingen, die Sie gerade angesprochen haben. Das Parlament kann ja seine Regeln selbst machen und kann auch die zugrunde liegenden Gesetze und Regeln für das parlamentarische Kontrollgremium ändern. Das hat es jetzt gerade gemacht. Es hat jetzt gerade die Zahl der Abgeordneten von 11 auf 9 reduziert unter der Großen Koalition. Also das Parlament ist aus meiner Sicht im Moment die absolute Schwachstelle, denn es fehlt der politische Wille, die Geheimdienste so zu kontrollieren, dass sie sagen, sie entsprechen einwandfrei unseren grundgesetzlichen Standards. Und das ist der Punkt. Man kann in einer Situation, wo wir mehr Bürgerentscheide haben, mehr Transparenz auch an anderer Stelle von Verwaltung verlangen, nicht sagen, ja, aber die Geheimdienste nehmen wir davon aus. In einem Rechtsstaat gilt das Grundgesetz für alle und selbstverständlich auch für die Geheimdienste. Ich sage noch nicht mal, dass das verletzt wird, aber es muss transparent sein und es muss kontrolliert werden. Und da tut der Bundestag im Moment nicht, was er tun müsste. Da fehlt ausreichend politischer Wille, wirklich zu kontrollieren.
Aber warum?
Das ist immer eine Mischung von Motivationslagen. Da ist zum einen der Druck aus der Bevölkerung auf dieses Thema nicht so wahnsinnig hoch. Viele interessieren sich da nicht und sagen, ach Gott, wenn da so spioniert wird, mich wird es schon nicht betreffen und mir ist das nicht so wichtig. Da fehlt der Druck auf die Abgeordneten, die sind gewählt, die interessieren sich für das, was die Bevölkerung denkt. Zum Zweiten ist es so, dass sagen wir mal, Innenpolitiker, die in diesem Kontrollgremium immer auch gut vertreten sind, deren Herz schlägt nun mal eher auf der Seite der Dienste und der Sicherheit und nicht so sehr auf der Seite der Bürgerrechte und der Schutz der Privatsphäre. Also da ist auch die Balance innerhalb des Gremiums nicht so richtig gegeben. auch innerhalb der Fraktionen haben die Sicherheits- und Innenpolitiker immer eine sehr starke Stellung, in der Regel stärker als Bürgerrechtsleute, die ihre Position dort vertreten wollen. Also es fehlt der Druck von außen, aus der Bevölkerung, der muss stärker werden, aber es fehlt auch der innere Druck in den Fraktionen selbst.
Gab es denn jetzt bei Ihrem Workshop konkrete Vorschläge dazu, was man da verbessern kann, also was man in Sachen Transparenz verbessern kann, aber auch wie man den politischen Druck erhöhen kann?
Ich will mal drei Beispiele nennen. Ein Beispiel, das genannt wurde, ist einfach, wenn im Gesetz steht, ein Bürger muss, nachdem eine Maßnahme, eine Abhörmaßnahme oder eine andere Maßnahme gegen ihn durchgeführt worden ist, muss er informiert werden über diese Maßnahme. Und es entsteht der Anschein, dass in der Regel die Bürger nicht informiert werden, weil das Gesetz auch ein paar Ausnahmen vorsieht, also die Ausnahme überwiegt, dann ist das nicht in Ordnung. Sondern die Ausnahme muss eine Ausnahme bleiben. In der Regel müssen die Leute, die überwacht werden, auch anschließend informiert werden. Dann können sie vor Gericht gehen und sich dagegen wehren. Ein anderes Beispiel, wo etwas verbessert werden könnte, ist, dass man sich mal anschaut, wie machen eigentlich andere europäische Länder die Geheimdienstkontrolle? Sollte man da zum Beispiel Rechtsanwälte mit einbeziehen? Sollte man Bürgerrechtler mit einbeziehen? Sollte man andere Experten in das Gremium mit einbeziehen? Sollte man in den Geheimdiensten so etwas wie einen Ombudsmann, einen Bürgeranwalt einbeziehen, der bei der Entwicklung und bei der Durchführung von Maßnahmen dabei ist und die Interessen des Bürgers, der natürlich nichts von der Überwachungsmaßnahme in dem Moment weiß, aber er hat jemanden, der seinen Gesichtspunkt, seinen Rechtsstandpunkt vertritt. Oder, und das finde ich auch einen sehr guten Vorschlag, man sagt, es gibt einen Beauftragten des Bundestages für die Bundeswehr. Das ist eine Behörde mit ca. 100 Leuten. Man könnte etwas Ähnliches auch für die Aufsicht über die Geheimdienste einsetzen. Man sagt, man macht einen Geheimdienstbeauftragten des Bundestages, der im Auftrag der Abgeordneten des Parlamentarischen Kontrollgremiums genauer in Akten, in Einzelheiten, in Fälle reinschaut und der auch die nötigen Ressourcen dazu hat. Der Fachleute hat, der Juristen hat, Geheimdienstexperten und der einfach es tatsächlich auch durchführen kann, im Gegensatz zur jetzigen Diskussion. Also es gibt viele Ideen, wie man es verbessern muss, aber das muss das Parlament aufnehmen und da auch eine ernsthafte Debatte führen.
Ziel des Ganzen, Sie haben es ja schon gesagt, ist eigentlich die umfassende Kontrolle der Geheimdienste. Aber haben die selber dann auch ein Interesse daran? Wahrscheinlich doch eher nicht. Ist doch utopisch anzunehmen, dass die Geheimdienste diese Kontrolle überhaupt zulassen oder wollen, oder?
Die Geheimdienste müssen sich der Kontrolle unterwerfen. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Da haben die auch gar nicht, die sind Teil der Exekutive und damit unterliegen sie den Gesetzen und den gerichtlichen und parlamentarischen Kontrolle. Das ist nicht zu diskutieren. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, auch die Geheimdienste, das hat mich selber überrascht, haben ein eigenes Interesse daran, dass die Regeln, nach denen sie arbeiten, klar sind. Die haben durchaus ein Interesse daran, wenn es einen schwierigen Fall gibt, zum Parlament gehen zu können und zu sagen, also folgenden schwierigen Fall gibt es, sagt uns, was wir tun sollen oder ich will es euch berichten, weil sie natürlich auch aus der Verantwortung raus wollen ein Stück. Sie wollen auch ein Stück Absicherung für ihre Regeln, für ihre Aktionen haben. Also die Geheimdienste haben das nicht zu entscheiden, das ist eine politische Entscheidung, das müssen Regierung, aber vor allem eben die gewählten Vertreter des Volkes, die Parlamentarier entscheiden, wie das aussehen soll.
Sagt Markus Löning von der Stiftung Neue Verantwortung. Danke für das Gespräch. Und danke auch an das australische Netlabel Die High Records. Die verschenken nämlich unter CC-Lizenz gerade eine Label-Compilation mit den besten Stücken der letzten Zeit. Darunter ist auch folgender Song, Hold Moi von JL, ein Produzent aus Perth. Thank you.
Die Medien und Meinungen heute mit Moritz Metz und lauter Fehlermeldungen.
Ja, wir beginnen mit einer besonders verhassten Fehlermeldung. Dieses Video ist in Deutschland leider nicht verfügbar, da es möglicherweise Musik enthält, für die die erforderlichen Musikrechte von der GEMA nicht eingeräumt wurden. Das tut uns leid. Kennt ihr die Meldung? Wahrscheinlich kennt die jeder, der in Deutschland mein Musikvideo bei YouTube gucken wollte, weil viele Musikvideos, aber auch einige andere Filme sind bei YouTube hierzulande gesperrt. Erscheint dieser besagte Text, der behauptet, die GEMA habe YouTube das Abspielen der Musik nicht erlaubt. Aber das stimmt eigentlich nur halb. Die GEMA, das ist ja diese nicht unumstrittene Gesellschaft, die Geld einsammelt und an Plattenlabels und Musiker weitergibt, wenn denn Musik zum Beispiel im Radio gespielt wird oder eben bei YouTube. Und bei YouTube aber noch nicht. Und die GEMA ist nun vor Gericht gegangen und YouTube muss jetzt diesen Text ändern, der da immer erscheint. Die Richter vom Landesgericht München sagen, die Fehlermeldung, die sei unvollständig und irreführend. Sie erwecke den falschen Eindruck, die GEMA sei für die Sperrungen der Videos verantwortlich, obwohl YouTube diese Sperrungen selber vornimmt. Der Grund für das ganze Problem ist, dass sich GEMA und YouTube nicht über die Summe der Gebühren einigen können, die YouTube an die GEMA zahlen soll. Und wir hoffen auf jeden Fall immer noch eine Lösung, die die Videos zugänglich macht und auch die Musiker entlohnt.
Aber bevor die kommt, kommt wahrscheinlich der Berliner Flughafen noch vorher. Zweite große Fehlermeldung betrifft den Computerhersteller Apple.
Ja, da gab es einen Riesen-GAU. Fast alle deren Produkte, also sowohl die Mac-Computer als auch die Handys, iPhones, iPads und so weiter, die waren betroffen von einem Fehler in einer sehr zentralen Verschlüsselungsfunktion des Betriebssystems, und das betraf dann Apps wie Safari, iMessage, FaceTime und Apple Mail, aber auch die Apps von Facebook, Twitter und so weiter. Go-to-Fail, das war der griffige Titel für diesen Shitstorm, der sich dann über Apple ergoss. Eine doppelte Zeile im Programmcode hatte nämlich dieses Desaster verursacht, und wie es dazu kam, dass diese Zeile da dieses Problem verursacht hat, darüber wird bloß spekuliert. Auch Verschwörungstheoretiker beteiligen sich an dieser Spekulation und sehen die NSA als Ursprung, zumindest aber als frühen Nutznießer dieses Bugs, also dass die viel damit überwachen konnten. Dieser Programmcode ist lustigerweise sogar Open Source und steht jedermann zugänglich im Netz. Also es ist trotzdem nicht aufgefallen, da sagt mal einer, Open Source führt automatisch zu mehr Sicherheit. Das größte Desaster war aber dann eigentlich, wie langsam Apple mit dem Reparieren dieses Fehlers reagiert hat. Das hat ganze 4 Tage gedauert, in denen sollte man eigentlich einen Mac dann nicht benutzen, weil eben alles abgehört werden kann, was auch eigentlich verschlüsselt sein sollte. Und man sollte unbedingt ein Update einspielen auf seinem Mac und auf seinem iPhone.
Hilfreicher Tipp. Ein weiterer Sicherheits-GAU. Es gibt gruselige Geschichten um die virtuelle Netzwährung Bitcoin.
Ja, die Bitcoins. Also Mt. Gox, das ist die weltgrößte Handelsplattform für Bitcoins mit Sitz in Japan. Und diese Firma, diese Handelsplattform ist insolvent. Man konnte dort jahrelang Bitcoins kaufen und eintauschen und so hin und her, Kreditkarte, Bitcoin und so weiter hin und her tauschen, und mehr als die Hälfte des weltweiten Bitcoin-Handelsvolumens gegenüber Mt. Gox. Aber dass diese Plattform jetzt pleite ist, das hatte sich auch schon eine Weile abgezeichnet. Da wurde nämlich wegen eines Software-Bugs, da haben wir schon wieder einen, die Abhebefunktion erstmal abgeschaltet und damit also alle Konten eingefroren. Man konnte Geld, was man da hatte, nicht mehr runterholen, und man solle sich aber keine Sorgen machen, sagte die Plattform, es sind nur technische Probleme und so weiter. Aber tatsächlich soll dieser Bug wohl dafür gesorgt haben, dass massenweise Geld abgezogen werden konnte von Mt. Gox. Und es gab da wohl so eine riesige Sicherheitslücke, die zu einem noch größeren Hacker-Raubzug geführt hat. Über 7000 750.000 Bitcoins als Beute, das sind mehr als 280 Millionen Euro. Wo dieses Geld jetzt hin ist, weiß keiner so genau. Man weiß auch nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall könnte das den Tod der Währung Bitcoin verursachen, haben schon manche gesagt. Und beim Portal Reddit, da bemitleiden sich jetzt die Leute, die über Mt. Gox sehr viel Geld verloren haben. Das geht bei denen wirklich zum Teil in die Millionen. Einfach mal so das Geld weg. Die Geschichten durchzulesen ist relativ hart, würde ich sagen. Und den Link dazu und zu allen anderen Meldungen gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Medien und Meinung, zusammengetragen von Moritz Metz. Danke dir. Und wir bleiben bei Musik aus Australien, jetzt aus einer Stadt mit dem vielversprechenden Namen Gold Coast. Daher kommt nämlich der DJ Mike Perry, alias Paces, hier mit seinem neuen Titel Julian, ebenfalls vom Netlabel Die High Records.
Besprechung.
Mit bloßen Gedanken Materie steuern, das ist nicht Science-Fiction, sondern findet längst statt, auch außerhalb der Forschungslabore. Brain-Computer-Interfaces nennt sich die Technik, bei der Signale des Gehirns mithilfe von Sensoren ausgelesen und anschließend von einer Software, für welche Zwecke auch immer, genutzt werden.
Solche Interfaces könnte man zum Beispiel in Computerspielen einsetzen, in denen je nach Stimmung des Spielers eher eine entspannte oder eine herausfordernde Aktion vorgeschlagen wird. Aber auch außerhalb des Gadgets-Bereich werden Brain-Computer-Interfaces heute schon zum Beispiel in Prothesen verwendet. Amputierte Menschen können so einen verloren gegangenen Arm ganz intuitiv mit ihren Gedanken steuern.
Bei der Winter School der Berlin Brain Computer Interface, die diese Woche stattfand, ging es neben dem Austausch der geladenen Wissenschaftler auch um die ethischen Fragen, die mit der Gehirnvermessung verbunden sind. Der niederländische Philosoph und Kognitionswissenschaftler Pim Haselager widmete sich zum Beispiel diesem Thema. Matthias Finger hat ihn getroffen.
Die Haube auf dem Kopf ist mit vielen kleinen Elektroden besetzt. Ein dicker Strang bunter Kabel führt zu einem Computer. Gedanken lösen messbare elektrische Impulse aus. Mittels EEG werden sie abgefasst. Eine Hirnrechnerschnittstelle versucht die Muster der Gehirnaktivität zu interpretieren und wandelt sie in Steuersignale um. Auf der Enterprise klappt sowas wie am Schnürchen.
Ich bin nicht wirklich hier, Eure Majestät. Ich bin in Ihrem Geist. Ich benutze ein synaptisches Interface.
Im echten Leben sind wir nicht ganz so weit. Mehr als ein Klopfen ist kommunikationstechnisch nicht drin. Ja oder nein, 0 oder 1. Philosoph Pim Hesselache.
It's not brain reading in the sense. Es ist keine Gedankenleserei, aber wir erkennen ein Signal, wenn Sie Ihre linke Hand heben wollen, und ein Signal für Ihre rechte Hand. In den Hirnhälften messen wir Aktivitäten. Das ist im Grunde wie ein Binärschalter.
Der kennt nur zwei Zustände, an oder aus. Gelähmte Patienten, die zu keinerlei physischer Kommunikation fähig sind, können so mühsam mit der Umwelt Kontakt aufnehmen. Auch künstliche Gliedmaßen wie Roboterarme lassen sich so steuern. Alle anderen können mit Hirnrechnerschnittstellen irgendwann mal berührungslos telefonieren, Videogames spielen oder Tabletcomputer bedienen, vielleicht. Auch Autofahren soll so möglich sein. Nur die Frage der Verantwortung bleibt, wenn was schief geht.
Was it because I didn't perform the mental task very well?
Habe ich die mentale Aufgabe nicht gut erfüllt? Hat die Schnittstelle das Muster nicht erkannt? Oder haben die Maschinen versagt? Ich weiß es nicht. Wenn ich eine Teekanne hier bewege, schaue ich mir selbst zu, aber meine Gehirnströme sehe ich nicht. Bei Gedanken gibt es sozusagen keine Bewegungswahrnehmung.
Hab ich das getan oder die Maschine? Gedankliche Anweisungen werden nur mit 80%iger Trefferquote erkannt. Den Rest könnten intelligente Geräte übernehmen, Kollisionsschutzsysteme und Spurhaltehilfen, beim Auto beispielsweise. Mancher kann heute schon kaum auf Navi und Einparkhilfe verzichten. So wird immer mehr Kontrolle auf die Maschinen übertragen. Doch für die kann der Nutzer im Zweifel nicht immer gerade stehen.
There is something called mens rea, a guilty mind.
Es gibt so etwas wie Schuldbewusstsein. Schlafwandler wurden schon freigesprochen, weil sie sich nicht an ihre Taten erinnern können. Mit einer Hirnrechnerschnittstelle fühle ich mich vielleicht für etwas verantwortlich, was ich gar nicht gemacht habe. Umgekehrt könnten wir alles auf die Schnittstelle schieben, obwohl unser Gehirn den Abzug betätigt hat.
Wir Menschen tun vieles in Gedanken. Wir gehen fremd, wir ohrfeigen unsere Nachbarn und geigen dem Chef gehörig die Meinung. Doch zwischen einer Vorstellung und ihrer Umsetzung gibt es einen Unterschied. Der ist besonders wichtig bei möglichen militärischen Anwendungen. Schließlich geht es um Menschenleben. In manchen Staaten bezahlt die Armee die Forschung an Hirnrechnerschnittstellen.
Zwei Piloten, unser Verstand, unsere Erinnerungen. Verbunden. Und Mensch und Maschine werden eins.
Die Bewegungen der Piloten werden direkt auf hochhausgroße Roboter übertragen, durch neuronale Schnittstellen. Im Kampf gegen außerirdische Monster im Film Pacific Rim. Weit hergeholt mein Teilnehmer der Winter School für Neurotechnologie in Berlin.
Ich glaube, die Bandbreite der Wissenschaftler sagt, dass das absoluter Humbug ist.
Es ist ein bisschen gerade die Verantwortung, dass wir jetzt nicht sagen, in 30 Jahren können wir alle die Gedanken von uns lesen und brauchen uns nicht mehr unterhalten, sondern ich weiß ganz genau, was der andere denkt. Es hat schon was damit zu tun, weil die Grundidee, denke ich, die gleiche ist, aber es ist oft halt einfach übertrieben.
Das Brain-Computer-Interface ist eine Einbahnstraße, noch. Rechner saugen Gedanken, aber es kommen keine digitalen Informationen zurück, direkt in den Kopf. Allerdings werden bereits Gehirnregionen permanent mit Stromstößen angeregt, bei der tiefen Hirnstimulation.
Ich habe nur Angst gehabt vor der Möglichkeit, dass ich als Idiot aufwache. Weil die Vorstellung, dass da zwei Löcher tief ins Hirn reingeboren sind, das konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Den Patienten werden operativ Elektroden ins Hirn gepflanzt. Parkinson, Epilepsie und Depression lassen sich so mildern. Allerdings hat der Philosoph Pim Hesselache auch hier Bedenken.
Wir kreieren psychologische Nebenwirkungen, die die Persönlichkeit verändern können. Fröhlichkeit, die wir gar nicht in uns tragen, ist plötzlich machbar. Was ist, wenn einer bei der tiefen Hirnstimulation zum zwanghaften Shopaholic wird? Hat man das dann alles wirklich selbst gekauft? Ich bin mir nicht sicher, ob wir Antworten auf all diese Fragen haben.
I'm not so sure we have the answers to all those kind of questions.
Ethikexperten sehen die Autonomie der Persönlichkeit in Gefahr. Und auch die Frage nach möglicher Fremdbestimmung stellt sich in ferner Zukunft. Bei Laborratten ist eine Fernsteuerung bereits möglich. Sie laufen nach rechts oder links, je nachdem, auf welcher Seite der Barthaare sie stimuliert werden. Sie lernen zu gehorchen. Schließlich werden sie jedes Mal mit einer gezielten Ausschüttung des Glückshormons Dopamin belohnt.
Also, das ist wirklich eine ferngesteuerte Ratte. Sowas wird wahrscheinlich nicht auf Menschen angewendet, aber wir müssen das Problem ernst nehmen. Ist es vielleicht irgendwann mal im Krieg erlaubt, zur Selbstverteidigung, bei Terroranschlägen oder im Kampf? Jeder weiß, wo solche Debatten hinführen.
Und deswegen ist es wichtig, diese Debatten zu führen. Matthias Finger war das über Brain-Computer-Interfaces und die ethischen Fragen, die damit verbunden sind.
Bon chat, bon rat, gute Katze, gute Ratte also. So nennt sich ein Elektropop-Duo aus Sydney. Bei dem Titel Don't Change haben sie sich vom Intro des gleichnamigen Titels der australischen Rockband In Excess inspirieren lassen. Der australische Sommer soll offenbar so klingen. Na denn.
Message received loud and clear. Don't change for you. Don't change a thing for me.
Don't Change von Bon Chat, Bon Rat. Das muss ich mir mit meinem Clipschulen-Französisch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Links zu der Musik, wie schon mal gesagt, natürlich wie immer auf unserer Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitband Netzkultur.
So ist das mittlerweile. Im öffentlichen Raum begegnet man immer weniger Menschen, die ohne Smartphones unterwegs sind. Schlicht von einem Ort zum nächsten zu laufen, sich zu unterhalten oder einfach nur vor sich hin zu starren ohne Smartphone, das ist offenbar zu langweilig oder geht auch gar nicht mehr, weil man zeitsparend kommunizieren muss, weil man etwas vergessen hat oder schlicht den Weg nicht findet. Die Geräte sind manch einem zum hilfreichen Begleiter geworden. Was aber, wenn die so feste Verbindung zwischen Smartphone und Besitzer unerwartet gekappt wird?
Ja, was dann? Bettina Conradi hat sich unfreiwillig einem Selbstversuch unterzogen. Dieser beginnt in der Toilette und endet im Couscous. Dazwischen liegen Suchen, Sorgen und Schadensbegrenzung und dann noch jede Menge Selbsterkenntnis. Doch jetzt von vorn.
Ich gehe ins Bad, nehme eine Rolle Papier von der Ablage über dem WC, um mir die Nase zu putzen. Ich drehe mich um. Meinem irritierten Blick zurück offenbart sich etwas Schwarzes am Grund der Toilette. Mein iPhone. Ganz unten. Blitzschnell fische ich es heraus, dusche es kurz und föhne es dann. Das soll man auf keinen Fall tun, finde ich bei meiner anschließenden Internetrecherche heraus. Schon mal alles falsch gemacht. Das Internet hält Tipps bereit, macht aber nur mittelmäßig Hoffnung. Einschicken, bloß nicht einschalten, Kurzschluss, korrodierte Kontakte. Aufschrauben, nicht aufschrauben, Spezialtrockengel und immer wieder Reis. Baby, Baby, es gibt Reis. Eine Reiskur soll die Feuchtigkeit angeblich herausziehen. Ich suche. Reis ist alle, aber einen Couscous-Vorrat habe ich. Ich lege das Handy in die Couscous-Tüte. Warten und hoffen. 24, 48 oder 72 Stunden, sagt das Netz. Den Toilettenausflug meines Handys teile ich bei Facebook mit. Rege an Teilnahme.
Mein Beileid, allerdings habe ich viele Fragen, zum Beispiel vor oder nach dem Spülen.
Jetzt weiß ich, warum ich den Toilettendeckel immer schließe.
Als mal Wasser in die Tastatur meines Laptops gekommen ist, meinte ein Freund, ich solle ihn in den Ofen stellen und ihn bei niedriger Hitze eine Weile backen.
Beileidsbekundungen gehen ein und Vernetzte bieten freundlich Seniorenhandys oder schwere und hässliche Sicherheitsgehäuse an. Mein nächster Tag ist geprägt von Phantomschmerz. Ich höre das Telefon auf meinem Schreibtisch vibrieren, obwohl es gar nicht da ist. Meine Gedanken fliegen. Ich sehe mich genervt mit widerspenstigem Riesenstadtplan umherirren, wenn ich für Termine mir unbekannte Adressen aufsuche. Oh, so ein Mist. Keine Kurznachrichten an meine Nichten und Neffen. Die kommunizieren doch ausschließlich über Messenger. Keine Momentaufnahmen verschicken. Kein schnelles Liebeszeichen an meinen Freund. Die digitale Nähe ist dahin. Und ich fühle mich ganz weit weg. Außerdem keine Zeitungssurfrunde in der Bahn. Kein neuer Radiolab-Podcast für unterwegs. Kein Quizduell. Keine Synchronisation meines Schrittzählers. Meine Rituale und Routinen liegen brach. Für meine Wege krame ich den alten MP3-Player hervor. Wenigstens Musik unterwegs. In der S-Bahn schaue ich mich um. Fast jeder Mitreisende hat ein Smartphone in der Hand. Das bemerke ich sonst auch. Heute fühle ich mich jedoch, als würde ich einer Spezies zusehen, zu der ich nicht gehöre. Noch vor kurzem habe ich beim Quizduell gelernt, dass es schon für die Erwartung dessen, was ich gerade erlebe, einen Begriff gibt. Nomophobie. No more mobile phone phobia. Kein Mobiltelefonangst. Ein Blick ins Netz verrät mir, wissenschaftlich zweifelhafte Studien verzeichnen einen Anstieg dieser Angst in den letzten Jahren. Nomophobie. Schon der Begriff pathologisiert. Phobie legt nahe, dass da jemand mit dieser Sorge hysterisch sei oder süchtig und therapiert, normalisiert gehöre. Aber bedeutet das alles nicht viel mehr, dass Smartphones jetzt zu uns gehören wie Brillen, Brotdosen, Portemonnaies, Autos und Fahrräder? Dass wir mit ihnen fast schon cyborgmäßig verwachsen sind? Vielleicht ist das relativ neu, aber krank? Mein routinierter Handyprüfgriff in die Jackentasche läuft ins Leere. Ich denke an Bruno Latour und die Akteurnetzwerktheorie ANT, die ich während meines Studiums immer für überbewertet gehalten habe. Erlebe ich sie jetzt? Sind mein Smartphone und ich vielleicht ein Netzwerk, von dem ich bisher nichts wusste?
Bruno Latour würde wahrscheinlich sagen, ja.
Das meint mein Bruder Tobias Conradi. Gut, wenn man Wissenschaftler in der Familie hat und noch besser, wenn die, wie Tobi, nebenan wohnen. Er ist Medienwissenschaftler an der HBK Braunschweig. Beim Kaffee kann er meine Vermutung bestätigen.
Also gerade weil bestimmte Netzwerke in dem Moment, in dem sie reibungslos funktionieren, quasi unsichtbar werden, transparent werden, weil man ihr automatisches Funktionieren problemlos voraussetzen kann, ist es so, dass im Moment der Störung dann eigentlich erst das vormals selbstverständlich betrachtete Netzwerk sichtbar wird.
Vielleicht komme ich ja wieder hinein in dieses Netzwerk. 24 Stunden sind um. Ich angle das Handy aus dem Couscous und mir stockt der Atem. Es ist an. Werde ich jetzt Zeugin eines verspätet eintretenden Kurzschlusses nach Selbstanschaltung? Vorsichtig teste ich die Funktionen und beschließe, das Risiko einzugehen. Ich verwende es, als sei nichts geschehen. Muss ich jetzt noch auf irgendwas achten?
Du solltest wahrscheinlich darauf achten, dass dir kein Wasser ins Ohr läuft.
Allein die Tatsache, dass es sich von selbst angeschaltet hat, weist auf mehr Wasser hin, eventuell im An-Aus-Schalter. Es kann immer noch was nachkommen.
Würde ohne Phone abwarten.
Ach, ich bin ungeduldig. Ich will nicht warten. Ich hasse warten. Ich hoffe jetzt einfach, dass es so bleibt.
Bettina Conradi über ihre Erfahrung, handylos zu sein. Wie uns berichtet wurde, geht ihr Handy wieder. Wie nie gebadet, also doch nie die Hoffnung aufgeben.
Sie hatte aber auch Glück. Es war Wasser, keine Cola. Bei Cola kann es viel schlechter ausgehen.
Besser Wasser als Cola, das ist eine universelle Weisheit fast schon.
Das stimmt.
Gilt auch für den Körper.
Das ist richtig. Ein gutes Schlusswort. Das war Breitband. Am Mikrofon verabschiede ich mich schon mal, Katja Bigalke. Es gibt aber auch noch mal Musik aus Australien.
Genau, und die macht den absoluten Schluss hier bei Breitband. Wieder aus Australien, dieses Mal vom Netlabel Wood and Wire. Eigentlich eher bekannt für sperrige experimentelle Musik, aber keine Sorge, der Sampler Filthy Children Chillection nimmt seinen Namen ernst. Bloom von Bear Friends heißt dieser Song. Und tschüss, sagt auch Martin Böttcher.